Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Ja, da bist du ja schon wieder. Du schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Wie in jeder Folge sage ich auch heute, schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass wir beide uns heute ein bisschen dem Thema Pädagogik widmen dürfen. Und ich habe natürlich wie immer auch heute die stille Hoffnung, dass ich mit dieser Folge dazu beitragen kann, dass dein pädagogischer Alltag mit all den Widrigkeiten, die es da draußen gibt, einfach ein kleines bisschen leichter wird. Und ach komm, wir starten mal direkt rein. Ich hole dich mal so ein bisschen in meine Gedankenwelt, was so bei mir passiert. Ich drehe mich seit ungefähr 4 Wochen innerlich um ein Thema. Nämlich um das Thema Beziehungsarbeit. So, ich weiß. Beziehungsarbeit ist mittlerweile so ein Wort wie Resilienz und Achtsamkeit und das große Wort Haltung. So, es gibt so Begriffe, die haben einfach ihren Trendscharme verloren und sind dann irgendwie ausgenudelt und keine Sau kann die mehr hören. So, verstehe ich, ist alles gut. Und trotzdem drehe ich mich drum. Denn es gibt ja nachgewiesenermaßen kein besseres Arbeitsfundament als eine gelungene Beziehungsarbeit. Wir haben alle mittlerweile festgestellt, wer Beziehungsarbeit als Teil seiner Identifikation verstanden hat, wer Beziehungsarbeit als berufliches Must-Have verstanden hat, das sind in der Regel Menschen, die auch wissen, ja, so richtige Beziehungsarbeit kostet gar nicht viel Zeit, es sind nämlich die kleinen Dinge, die im Alltag irgendwie passieren. Und das sind ja in der Regel auch die Menschen, die gemerkt haben, hey, wenn ich konsequente Beziehungsarbeit leiste, wenn ich das wirklich tue, so in Kinder, in Jugendliche, aber auch vielleicht in mein Team zu investieren, dann habe ich weniger Konflikte. Und das lässt sich wirklich gut nachweisen mittlerweile. Also Studien gibt es mittlerweile dazu und wir auch intern, zum Beispiel bei uns in der Einfach-Krisenfest-Community, auch wir stellen das fest, wenn du das mal konsequent durchziehst, dann hast du weniger Konflikte. Jetzt gibt's aber um das Thema Beziehungsarbeit ja nicht nur den Mythos, ja, das kostet ganz viel Zeit, den habe ich hier tausendfach widerlegt. Dann gibt's ja den Mythos, Beziehungsarbeit ist etwas, was ich in meinem Unterricht irgendwie noch on top satteln muss. Das ist irgendwas, was ich integrieren muss, wo ich mir bei Eduki Arbeitsblätter für runterladen muss. Ne? Wie geht Beziehungsarbeit? Dann laminierst du das und dann machst du das im Morgenkreis mit deinen Kindern. So, die Mythen, die haben wir ja schon alle aus dem Weg geräumt. Eines hält sich aber hartnäckig. Und genau um das drehe ich mich innerlich seit 4 Wochen, weil ich versuche, einen Weg zu finden, den Menschen zu erklären, dass eben das, was sie da gerade denken, auch nichts anderes als ein klitzekleiner Mythos ist. Und vielleicht ist heute diese Podcast-Folge mein Einstieg in die Welt. Wir klären jetzt, glaube ich, den letzten Mythos rund um Beziehungsarbeit. Und dann bin ich auf dein Feedback gespannt. So, und vielleicht ist es ja hilfreich für dich. Lass uns mal in allererster Instanz schauen, was ist denn der Gedanke, den viele Menschen beim Thema Beziehungsarbeit noch haben? Ach so, ein Mythos gibt es dann doch noch, ne? Es gibt ja noch den Mythos, Beziehungsarbeit bedeutet immer, dass mich alle mögen. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Schülerinnen und Schüler, zu denen leistest du eine fantastische Beziehungsarbeit. Du gibst alles, was du hast und die finden dich trotzdem abgrundtief scheiße. Dann hast du trotzdem Beziehungsarbeit geleistet. Weil Beziehungsarbeit bedeutet nicht, wir sind alle Friede, Freude, Eierkuchen und wir mögen uns alle. Beziehungsarbeit bedeutet nur, du bist für diesen Menschen als Person verlässlich und da. Das bedeutet Beziehungsarbeit, weil es gibt ja Kinder, wenn du in der Grundschule arbeitest, die, also an denen arbeitest du dir 4 Jahre den Arsch ab. Du gibst alles, was du hast, schmeißt alles in die Waagschale und die nerven dich bis zum letzten Tag und du sie wahrscheinlich auch. So, und dann gehen die irgendwann und ganz häufig, habe ich tausendfach erlebt, sind es ja genau die Kinder, die dann in den ersten Ferien nur mal eben Hallo sagen wollten. Die dann vielleicht einmal vorbeikommen, um das Geschwisterchen abzuholen. Die kommen ja gar nicht wegen dir, ne? Die kommen ja wegen der Schwester oder wegen dem Bruder. So. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also Beziehungsarbeit ist nichts, wo man am Ende sagen kann, wir mögen uns alle, sondern es geht um Verlässlichkeit, Klarheit und Struktur. So, jetzt haben wir alle Mythen, die wir schon mal geklärt hatten, einmal nochmal aufgemacht. Jetzt geht es um den wir noch nicht geklärt haben. Und zwar der Mythos, Beziehungsarbeit macht mich angreifbar und Schülerinnen und Schüler nutzen das aus. Es gibt Menschen, die haben die berechtigte, das ist mir wichtig, das ist die berechtigte Sorge, dass wenn man nett ist, wenn man freundlich ist, wenn man zugewandt ist, dass Schülerinnen und Schüler genau dann in diese Kerbe reinspringen und das dann irgendwann ausnutzen. Und ich kann, das ist mir super, super wichtig, ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe, dass es diese Sorge gibt und die hat vollste Berechtigung zu existieren. So, und jetzt mache ich dir mal so ein Szenario auf, ne? Stell dir vor, du hast dir Mühe gegeben. Du hast zugehört, du hast dich für so einen Schüler richtig interessiert, hast gelacht, hast echte Beziehungen aufgebaut und dann mitten im Unterricht grätscht er da rein. So mitten dazwischen und das macht genau der oder diejenige, in die du am meisten investiert hast. Dann gibt es so einen frechen, lauten Null-Respekt-Moment und dieser eine fiese Gedanke, der dann hochkommt, ist ja, war ich jetzt zu nett und so dankst du mir das? Na toll, jetzt habe ich wieder den Beweis, Beziehungsarbeit funktioniert nicht. Genau das ist der Moment, wo es für viele da draußen diesen Kipppunkt gibt. Na toll, Beziehungsarbeit lohnt sich ja gar nicht, die nutzen das aus. Und was wir heute machen ist, wir stellen uns mal die Frage, stimmt das überhaupt? Stimmt das überhaupt oder verwechseln wir da gerade zwei Dinge? Wenn du an dem Punkt bist und dir die Frage stellst, naja, mache ich jetzt lieber Beziehungsarbeit oder bin ich da lieber konsequent und klar, dann könnte das die falsche Frage sein, weil die Frage Beziehung oder Konsequenz ist genauso sinnvoll wie die Frage Bremse oder Auto. Es geht nur beides zusammen. Beziehung und Klarheit, Beziehung und konsequent sein, Beziehung und ein souveränes Standing sind ein Team. Die gehen Hand in Hand. Du kannst ein Auto fahren, wenn das keine Bremse hat, ist das Kacke. Wenn du nur eine Bremse hast, kommst du nicht voran. Nur zusammen wird daraus ein Mobilitätsding. Also genauso ist es auch gemeint. Beziehung ohne Klarheit und ohne Konsequenz ist nichts wert. Das ist ein Team. Die spielen zusammen in derselben Liga. Und hier kommt mal der allererste hilfreiche Gedanke für dich. Beziehung ohne Struktur wird oft getestet bis zum Anschlag. Struktur ohne Beziehung erzeugt Druck. Erst zusammen wird's tragfähig. Nochmal, ich musste mir das selber aufschreiben, weil ich meinen Gedanken sehr klug fand. Kennst du die Momente, wo man sich selber auf die Schulter klopft? Das ist so einer. So, nochmal, was habe ich da aufgeschrieben? Beziehung ohne Struktur wird oft getestet bis zum Anschlag. Struktur ohne Beziehung erzeugt Druck. Nur zusammen wird es tragfähig. Und hiermit bewerbe ich mich für den nächsten Pulitzerpreis. So. Kann man sich da bewerben oder muss man da vorgeschlagen werden? Wenn man da vorgeschlagen werden will, muss, dann hast du jetzt einen Job. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das irgendwie gut in unseren Alltag integriert? Und ich habe mir mal zwei, drei Gedanken gemacht und ein hilfreicher Gedanke könnte ja für dich folgendes Bild sein. Stell dir mal eine Beziehung wie eine Art Konto vor. Also jede echte Beziehung hat eine Art Konto. Zugewandtheit, Interesse, Verlässlichkeit, also Dasein für jemanden Menschen, all das zahlt auf dieses Konto ein. Und genau dieses Guthaben auf diesem Konto, diese gute Beziehungsarbeit, die du geleistet hast, die erlaubt es dir ja später auch, ein ganz klares Nein setzen zu dürfen, ohne dass die Beziehung ins Minus rutscht. Das ist doch spannend, oder? Also nochmal, du hast ein Konto, auf das du mit dem Schüler, der Schülerin immer einzahlst, weil ihr Beziehungsarbeit als wichtig erachtet. Und nur dieses Fundament von eingezahlten Ressourcen auf diesem Konto erlaubt es dir auch irgendwann bei der Schülerin, bei dem Schüler ein klares Standing zu vertreten. Vielleicht auch mal ein etwas harscheres Nein, das machen wir nicht, einfach loszulassen. Und die Beziehung wird nicht leiden. Das ist ein so, so spannender Gedanke und vielleicht ist das mega hilfreich für dich. Also wenn du das Ganze nochmal anders formuliert haben möchtest, wer in Beziehung investiert hat, kann sich Grenzen leisten. So, wer in Beziehung investiert hat, kann sich Grenzen leisten. Und wenn wir mal ganz kurz beim Bild von diesem Konto bleiben, dann könnte ja der Denkfehler sein, ich will dieses Guthaben, was ich da aufgebaut habe, nie antasten, aus Angst heraus, es zu verbrauchen. So. Aber hier nochmal, ich erweitere das Bild jetzt nochmal, Beziehung ist kein Sparbuch zum Anschauen, das ist dein Arbeitskapital. Das ist dein Arbeitskapital. Also zahl auf dieses Konto ein und nutze das, was da drauf ist, damit du auch sinnvoller Grenzen setzen kannst und die dann auch vertreten werden können. Denn der Schüler, die Schülerin wird nach gelungener Beziehungsarbeit auch mal eine Ablehnung und ein Nein verkraften können. Wenn du keine Beziehungsarbeit geleistet hast und du setzt ein klares Nein, dann wissen wir alle, was in manchen Klassenräumen bei manchen Kolleginnen und Kollegen passiert. Das sind die Menschen, die sich dann im Teamzimmer über deine Klasse beschweren, dass sie mit dir nicht arbeiten können, naja, weil die eben nie Beziehungsarbeit gemacht haben. Und noch was, ist mir super wichtig an dieser Stelle. Es gibt ja die Kolleginnen und Kollegen, die kommen immer an, ja, ich bin ja nur Fachlehrer, so, wie soll ich da Beziehungsarbeit leisten? Was für ein Bullshit. Du brauchst 5 Minuten für Beziehungsarbeit. Du musst keine ganze Stunde opfern. Ich erwarte gar nicht, dass du dasselbe Level an Beziehungsarbeit leisten kannst als Fachlehrer wie eine Kollegin, die die Klassenleitung hat. So, das geht einfach nicht. Das ist die Realität. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber zu sagen, ich kann das nicht oder ich habe gar keine Zeit dafür, das stimmt nicht. Das ist eine eigene Priorisierung. So, und wenn du keine Beziehungsarbeit leisten möchtest, dann darfst du dich auch nicht darüber beschweren, dass Kinder und Jugendliche bei dir einfach mit deinen Grenzen, die du dann irgendwann setzt oder setzen willst, nicht zurechtkommen und dass dir dann manchmal einfach die Hutschnur platzt und denkst, so, jetzt muss ich meine Autorität verteidigen, jetzt muss ich mich groß machen, jetzt schmeiße ich den raus, jetzt rufe ich vor versammelter Mannschaft die Eltern an. So, das ist nämlich das ganze Thema. Also, nochmal, Raphael, beruhig dich. Beziehung ist das Fundament, damit Grenzen gesetzt werden dürfen. Und wenn ich dir noch einen kleinen Tipp geben darf, du kannst ja dann, wenn es doch mal zu einer Grenzüberschreitung von einem Schüler oder einer Schülerin kommt, in die du viel investiert hast, wenn es doch mal zu einer Grenzüberschreitung kommt, dann betrachte das Ganze als Test und nicht als Verrat. Betrachte das als Test, nicht als Verrat. Wenn Schülerinnen und Schüler was testen, dann ist ja der erste innerliche Reflex, der nutzt offenbar jetzt meine Nettigkeit oder meine Beziehungsarbeit aus. Und hier an dieser Stelle habe ich eine kleine andere Perspektive für dich. Testen ist ja meist gar kein Angriff, sondern eher eine Frage, gilt deine Beziehung auch, wenn ich so bin wie jetzt gerade? Gilt das auch hier für mich? Bist du echt? Oder nur nett, solange ich mitspiele. So, und wie in vielen vorangegangenen Podcast-Folgen soll das hier auch wieder kein erhobener Zeigefinger sein. Ich weiß, ich bin manchmal sehr klar und dann habe ich klare Worte und trotzdem kommt hier der kleine Realitätseinschub, so. Ich bin auch bei dem Thema nicht eine Sekunde besser als jeder andere. Ich bin früher in genau diese gleichen Fallen getappt. Ich weiß gar nicht, wie viele Situationen es in 15 Jahren geschlossener Kinder- und Jugendpsychiatrie gab, wo ich abends, wenn es ruhig auf der Station war, in einen Patienten oder eine Patientin echt mehr investiert habe, weil ich dachte, es lohnt sich. Das muss doch jetzt hier irgendwie funktionieren und vielleicht ist der nächste Morgen dann irgendwie besser. Und dann gab es Momente, wo man sich in diesen Gruppenraum setzen konnte, also nicht alle in geschlossener Psychiatrie sind ja per se immer irgendwie gefährlich oder da gibt es immer brenzliche Situationen. Du hast ja auch einfach wunderschöne Momente, wo du abends mit den Patientinnen und Patienten da Zeit verbringst und dann gegenseitig von der dann vorhandenen Beziehung irgendwie profitierst. So, und dann gab es diesen einen Moment, es war ein junger Mann, 16 Jahre alt, der hat irgendwie mitgekriegt, Raphael kann Klavier spielen. So, und dann habe ich den eingeladen, weil er irgendwie eine Musikfable hatte. Und dann haben wir uns abends in den Musikraum gesetzt, auf der Station. Da hatten wir damals ein kleines Klavier stehen. Und dann habe ich gespielt. Und er hat sich da hingesetzt und hat sich das angehört, hat die Arme verschränkt und hat mir suggeriert, das ist alles total scheiße, was hier gerade passiert, ich will hier raus. So, das haben wir 2-3 Abende gemacht. Also nicht, dass ich dich da reingesetzt hätte, so, du hättest da nicht sitzen müssen. Aber es war das Angebot da und du bist ja trotzdem immer irgendwie gekommen. Und dann habe ich gespielt und gespielt und gespielt und der Patient hat gehört und gehört und gehört und die Arme wurden von Mal zu Mal etwas weicher und irgendwann haben die Augen zumindest das Textblatt irgendwie mitverfolgt und irgendwann kam so der Moment, da haben wir gemeinsam dann abends gesungen und es war so ein wirklich, wirklich toller, emotionaler, pädagogisch wertvoller Moment für alle und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, so, das war geil, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Nicht im Sinne von, jetzt habe ich Macht über dich, sondern ich glaube, ich habe heute mit dir, für dich, richtig gute Beziehungsarbeit geleistet und bin glücklich und beseelt nach Hause gefahren. Komm am nächsten Morgen zur Station. Der Erste, der mich umhaut und mir einen Spruch drückt, ist genau dieser Patient. Und ich dachte, Alter, was für ein Scheiß. Ich habe so viel Gas gegeben, ich habe so viel in dich investiert und so dankst du mir jetzt das. Also, ich kenne diesen Gedanken absolut aus meiner eigenen Persönlichkeitsstruktur. Ich kenne den aus meiner persönlichen Arbeit und für mich war es wirklich hilfreich festzustellen, dass Beziehung und konsequentes, klares Standing sich nicht ausschließen, sondern dass das Teamplayer sind. Die gehören zusammen. Und wenn ich Beziehungsarbeit leiste, dann kann ich dem Patienten am nächsten Morgen auch sagen, ey, pass mal auf, das Verhalten geht hier nicht. Überhaupt nicht. Weil ich kann dann das Verhalten benennen und den Patienten oder die Patientin in dem Moment außen vor lassen. In deinem Fall wäre das ja, du kannst der Schülerin oder dem Schüler sagen, hey, pass auf, das Verhalten XY geht hier gar nicht. Ich möchte das gerne mit dir klären, weil du mir wichtig bist. So, das macht ja einen Unterschied. Und ja, ich hoffe, das sind alles ganz, ganz hilfreiche Gedanken für dich. Oh, willst du noch einen hilfreichen Gedanken? Der ist nicht von mir, den habe ich im Internet gefunden, aber ich dachte, der passt einfach wunderschön in diese Folge. Mal gucken, ob du damit was anfangen kannst. Schülerinnen und Schüler, die austesten, fühlen sich offensichtlich sicher genug, genau das wagen zu dürfen. Ist das nicht gut? Schülerinnen und Schüler, die dich austesten, fühlen sich offensichtlich sicher genug, das wagen zu dürfen. Denn Lehrkräfte, vor denen Kinder und Jugendliche Angst haben, die werden nicht getestet. Die stellen sich natürlich dann irgendwie großbrüstig ins Lehrerzimmer und sagen, ja, bei mir passiert das nicht, bei mir spuren die immer alle. Ich werde hier nie ausgetestet. Deine Reaktion sollte zukünftig sein, ja, frag dich mal warum. Frag dich mal warum. Die Antwort ist, nicht, weil du ein guter Pädagoge bist. So, ich glaube, das darf einmal ganz gut sitzen. Ich würde mir riesig wünschen, dass die Quintessenz, der hilfreiche Gedanke aus dieser Podcast-Folge für dich ist, Beziehung und konsequentes und klares Standing schließen sich nicht aus. Die sind ein Team, die gehen Hand in Hand. Und Schülerinnen und Schüler, die dich austesten, haben offensichtlich genug Sicherheit, das wagen zu dürfen. Austesten könnte vielleicht nach dieser Folge für alle ein Ritterschlag sein. In dem Sinne, lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht von mir.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.